Heute mit Pastor Joseph Prince.
Heute möchte ich über Verzögerungen sprechen und darüber, wie Gott handelt, wenn es in unserem Leben zu solchen Verzögerungen kommt. Sprecht mir mal nach: Verzögerung. Keiner mag es, warten zu müssen. Egal ob beim Mass Rapid Transport, dem Eisenbahnsystem von Singapur. Ein kleiner Hinweis für unsere internationalen Freunde. Oder im Bus oder beim Warten auf einen Termin. Verzögerungen sind nicht unser Ding. Oder? Aber warum lässt Gott uns dann warten? Man fragt sich, warum zeigt sich Gottes Wirken nicht schneller, Pastor Prince? Warum ziehen sich manche Dinge so hin? Ich schaue mich um und sehe andere, bei denen es schneller klappt. Das ist ein Schlüsselwort. Ich sehe andere, bei denen es schneller klappt. Selbst Nicht-Christen scheinen manchmal schneller ihre Lösungen zu finden. Wann bin ich endlich dran? Heute möchte ich mit der Gnade Gottes versuchen, diese Frage zu beantworten. Denn ich glaube, genau hier hängen viele von uns fest, stimmt's? Laut Markus 11, Vers 24 sollen wir, wenn wir beten, glauben, dass wir erhalten, was wir bitten. Dann werden wir es erhalten. Wenn wir beten, das ist der Schlüssel. Es gibt Kirchen, die nicht an die Kraft der Heilung glauben. Sie entziehen sich der Verantwortung für das Wohlergehen ihrer Gemeindemitglieder. Sie behaupten einfach, Gott würde heute nicht mehr heilen und entbinden sich damit jeglicher Verpflichtung gegenüber den Kranken. Nicht, dass wir für jeden Kranken verantwortlich wären. Doch als Hirten sollten wir für unsere Schäfchen da sein und für sie sorgen. Wenn du behauptest, dass Gott nicht heilt und die Kranken in deiner Gemeinde nicht besuchst und für sie betest, dann vernachlässigst du sie. Dann kann man nicht einfach sagen, wir predigen doch über Jesus. Denn das tun wir auch. Wir sprechen vom Jesus der Bibel, der Gutes tat und alle heilte, die vom Teufel bedrückt wurden. In einer Kirche, die an Heilung glaubt, werden vielleicht 9 von 10 Menschen geheilt. Und wenn einer nicht geheilt wird, will der Teufel unsere Aufmerksamkeit auf diesen einen lenken. Aber tatsächlich wurde dieser eine vielleicht sogar mehr geheilt als alle anderen. Er hat die vollkommene Heilung erfahren. Denn fern vom Körper zu sein, bedeutet beim Herrn zu sein. Für Gläubige heißt das: Wenn wir diese Welt verlassen, sind wir beim Herrn. Das mag schwer nachvollziehbar sein, weil wir so sehr an unsere physische Existenz gebunden sind. Aber ohne diese physischen Fesseln wären wir lebendiger und kraftvoller als je zuvor. Und das bleibt für immer so. Und es ist nicht so, dass wir dann ohne Körper wären. Bei Jesu Wiederkunft werden wir mit einem neuen, auferstandenen Körper bekleidet sein. Selbst diejenigen, die uns vorausgegangen sind, werden dann ihre Körper wiedererhalten. Auch wenn von manchen gesagt wird, sie hätten keine Heilung erhalten, so sind sie doch zum Herrn gegangen. Es bringt nicht viel, uns ständig zu fragen, warum sie nicht geheilt wurden. Eines Tages auf der anderen Seite werden wir es verstehen. Doch das Schöne ist, sie haben die ultimative Heilung erfahren. Es ist okay zu trauern, Gott wird es uns nicht übel nehmen. Aber unsere Trauer gilt nur einer vorübergehenden Trennung, nicht einer ewigen. Stell dir vor, dein fast erwachsener Sohn zieht weit weg, um zu studieren. Du vermisst ihn jeden einzelnen Tag. Aber er ist nicht für immer weg. Er lebt nur an einem anderen Ort und du wirst ihn wiedersehen. Fern vom Körper zu sein bedeutet, beim Herrn zu sein. Wer den Herrn kennt, der weiß, wie wunderbar es ist, bei ihm zu sein. In Johannes 17 betete Jesus: Vater, ich möchte, dass die, die du mir gegeben hast, bei mir sind, um meine Herrlichkeit zu sehen. Unsere Liebsten, die uns vorausgegangen sind, tun genau das. Sie erleben eine Herrlichkeit, die wir uns hier kaum vorstellen können. Wir freuen uns doch für sie, oder? Wir können um uns selbst trauern, aber nicht um sie. Wenn wir sie hören könnten, würden sie vielleicht sagen: Weint nicht um mich. Sie sind glücklich, wo sie jetzt sind. Sie werden nie wieder traurig sein, während wir in dieser Welt noch Kummer erfahren werden. Wenn in unserer Gemeinde über Heilung gesprochen wird, dann geschehen auch Heilungen. Doch in Gemeinden, die behaupten, Gott heilt heute nicht mehr, da geschehen kaum Wunder. Sicher, manchmal passieren Heilungen durch Gottes Barmherzigkeit. Doch oft möchte Gott unseren Glauben sehen. Dieser Glaube wird gestärkt, wenn wir von Heilung hören. Lass also nicht zu, dass man deine Gemeinde kritisiert, nur weil sie Heilung predigt. Du solltest froh sein, Teil einer solchen Gemeinde zu sein. Viele hier erholen sich schnell von Krankheiten oder bleiben gesünder als ihre Altersgenossen. Vielleicht hast du eine Krankheit überwunden. Das ist kein Zufall. Es liegt daran, dass du immer wieder das Wort des Glaubens und der Gnade hörst. Es ist ein Privileg, an einem Ort zu sein, wo man von Heilung und Leben hört. Die Gemeinde, der man angehört, kann einen echten Unterschied im Leben machen. Es ist nicht verkehrt, zu sterben und in den Himmel zu kommen, denn beim Sterben, wie ich schon sagte, befindest du dich in der Gegenwart des Herrn. Wir verurteilen keine Gemeinden, die nicht über Heilung sprechen möchten. Aber wir bitten dich, lass sie uns nicht verurteilen. Erlaube ihnen nicht, uns zu verurteilen und dich zu entmutigen. Und wenn man dich fragt, warum jemand nicht geheilt wurde, antworte, erklär mir erst, warum so viele geheilt wurden. Dann sprechen wir über den anderen Fall. Wahrscheinlich werden sie darauf nicht eingehen, denn oft zeigt uns der Teufel nur das, was wir nicht haben dürfen, obwohl Gott uns so viel gegeben hat. So wie bei dem einen Baum im Garten, wovon man nicht essen durfte. Auf all die anderen Bäume im Garten wies er nicht hin. Bleib also positiv. Wenn jemand predigt, versuche, Gottes Botschaft zu hören. Hör auf das, was Gott dir sagt. Preis den Herrn. Der Teufel hat viele Tricks auf Lager, zum Beispiel beim Rauchen. Er lenkt deine Aufmerksamkeit auf Raucher, die ein hohes Alter erreicht haben und denen es gut zu gehen scheint. Aber nicht auf die, die im Krankenhaus liegen und um jeden Atemzug kämpfen. Solche Menschen führt er dir nicht vor Augen, wenn er dich zum Rauchen verleiten will. Er zeigt uns den einen Sonderfall, um viele zu Fall zu bringen. Halte also immer Ausschau nach dem Guten. Habe immer ein Auge für das Gute. Preis den Namen Jesu. Das gilt auch für unsere Einstellung gegenüber unserer Regierung. Sie macht einen guten Job. Wir leben in einem tollen Land, in dem viele wohlhabende Menschen leben wollen. Es ist sicher hier und die Menschen gehen respektvoll miteinander um. Man kann hier nachts unbesorgt joggen gehen. Selbst die Hunde kommen nachts raus. Und das sind keine wilden Hunde. Warum also immer nach Fehlern suchen und aus Mücken Elefanten machen? Preis sei Gott. Johannes 11 erzählt, Maria und Martha, zwei Schwestern, schickten Jesus eine Botschaft. Sie liebten ihn und er liebte sie und ihren Bruder Lazarus, auf Hebräisch Eliezer. Sie gingen nicht persönlich zu Jesus, sondern schickten einen Boten. Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Klug, oder? Sie nannten Lazarus nicht beim Namen, sondern sagten, der, den du lieb hast. Eine geschickte Art, sich an Jesus zu wenden, der, den du lieb hast. Das sind Leute, die wahre Meister in ihrer Beziehung zu Gott sind. Der Herr ist gerne in ihrer Nähe. In der Bibel steht sogar, dass Jesus bei ihnen lebte. Er fühlte sich in Bethanien genauso zu Hause wie in Bethlehem. Oder Bethesda. Beth heißt Haus, daher bedeutet Bethanien Haus der Armen. Ist es nicht beeindruckend, dass Jesus es genoss, Zeit im Haus der Armen zu verbringen? Obwohl er königlichen Bluts war, verweilte er gern unter den einfachen Leuten. Ich weiß, manche behaupten, er sei in Reichtum aufgewachsen, doch meiner Meinung nach sagt uns die Bibel klar, als Maria für ihr Neugeborenes opferte, brachte sie Tauben dar. Die Wohlhabenden würden einen Ochsen opfern, die Mittelschicht ein Lamm, aber die wirklich Armen, die brachten Tauben. Das zeigt uns, wie bescheiden die Verhältnisse seiner Familie, der Nachkommen König Davids, zu Jesu Zeiten waren. Für mich, und vielleicht siehst du das ähnlich, ist es ergreifend zu wissen, dass Jesus, der das gesamte Universum erschuf, sich dafür entschied, in einer einfachen Krippe geboren zu werden. Er hätte jeden Palast der Welt wählen können. Doch er entschied sich für diese Krippe. Er ist das einzige Kind, das sich aussuchen konnte, wo und in welche Familie es geboren werden sollte. Er wählte diese Familie. Er wählte Bethlehem, eine kleine, unscheinbare Stadt voller Hirten. Und er wählte diese stinkende Krippe. Das berührt mich tief. Geht es dir auch so? Das erklärt vielleicht, warum er Bethanien so mochte. Übrigens, nach seiner Auferstehung, kurz bevor er in den Himmel aufstieg, führte er seine Jünger nach Bethanien. Und von dort stieg er empor. Es scheint, als wäre dieser Ort sein ganz persönlicher Rückzugsort auf Erden gewesen. Sein Himmel auf Erden. Deshalb sollten wir dafür sorgen, dass sich Jesus in unseren Herzen und Häusern wohlfühlt. Und weißt du, wann er sich wirklich willkommen fühlt? Wenn wir uns ihm anvertrauen und mit ihm reden. Stell dir vor, ich käme auf deine Einladung hin zu dir nach Hause. Du sagst, Pastor Prinz, komm vorbei, ich habe genug Platz. Aber dann redest du nicht mit mir. Dein Hund beachtet mich mehr als du. Selbst deine Haushaltshilfe und deine Kinder sprechen mit mir, nur du nicht. Wie lange würde es wohl dauern, bis ich mich fehl am Platz fühle, obwohl ich unter deinem Dach bin? Im Epheserbrief hat Paulus für Menschen gebetet, die bereits Christen waren. Aber er wünschte sich, dass Christus sich in ihren Herzen heimisch fühlt. Das griechische Wort hierfür bedeutet genau das. Also rede mit ihm. Er ist immer an deiner Seite. Wenn du vor einer Herausforderung stehst, sag einfach, Herr, das ist jetzt dein Ding, nicht meins. Das mag er. Er hört gerne, dass du ohne ihn nicht kannst, er aber alles kann. Das bringt mich zu einer Geschichte, die ich dir unbedingt erzählen will. Dieses Zeugnis kam gerade rein. Eine Frau aus South Dakota in den USA möchte zwar anonym bleiben, aber ihre Geschichte teilen. Mit 37 hat Gott mein Herz neu berührt. Als Tochter eines Predigers wuchs ich mit sehr strengen religiösen Ansichten auf. Für mich war Gott lange nur der große Kritiker, der jeden meiner Fehler sah. Also wandte ich mich den Versuchungen der Welt zu. Schwanger, in der Schule, zwei gescheiterte Ehen. Ich dachte, so sieht nun mal mein Leben aus. Nach einem schweren Anfall, der auf das Ende meiner zweiten Ehe folgte und dem Verlust meines Jobs, dachte ich, das war's. Doch dann kam dein Buch Unverdiente Gunst in mein Leben. Ehrlich, ich hatte keine Lust darauf. Ich las es nur, um meine Schwägerin zufriedenzustellen. Einige von euch wissen genau, was sie meint. Doch schon beim zweiten Kapitel spürte ich einen Wandel. Immer wieder sagte ich mir, ich bin gerecht durch Christus. Auch wenn es sich zu diesem Zeitpunkt nicht so anfühlte. Je mehr ich las, desto mehr verstand ich von Gottes wahrer Natur, Frieden, Liebe, Glaube, Wahrheit und vor allem Vergebung. Mein Leben nahm eine Wende. Menschen, die mich schon ewig kennen, bemerkten die Veränderung. Heute bin ich frei von meiner zweijährigen Sucht nach Alkohol und Zigaretten. Ich betete ständig. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Wenn ich zur Zigarette griff, dann sagte ich das immer wieder. Ich kann es nicht, aber du kannst es. Das liebt er. So fühlt er sich wohl bei uns. Er ist nicht nur da, um dir Befehle zu erteilen. Nein, er befiehlt dir nicht, Dinge aus eigener Kraft zu tun. Die hast du nämlich nicht. Er will, dass du dich an ihn hältst und dich auf seine Liebe verlässt. Lass dich von ihm tragen. Gott gibt mir gerade alles zurück, was ich verloren habe, und das siebenfach. Dieser tief empfundene Frieden ist das Größte. Manchmal denke ich, Gott nimmt sich extra Zeit nur für mich. Jetzt höre ich dir, Pastor Prinz, fast jeden Tag zu. Und wenn ich meine Bibel mal nicht lese oder eine deiner Predigten verpasse, fühlt es sich an, als würde etwas fehlen. Vor etwa 2 Jahren schenkte mir Gott einen großartigen neuen Job bei der Staatsanwaltschaft. Pastor Prince, danke, dass du dich als Sprachrohr für Gott zur Verfügung stellst. Gott segne dich. Preis sei Gott. Ist unser Gott nicht wunderbar? Das zeigt die Macht seiner Gnade. Schauen wir uns die Schwestern aus Bethanien an. Geistlich gesehen waren sie schlauer als Maria von Magdala, auch bekannt als Maria Magdalena. Aus ihr trieb Jesus 7 Dämonen aus. Sie liebte Jesus zutiefst. Aber der Unterschied zwischen Maria und Martha von Bethanien, den Schwestern von Lazarus, und Maria Magdalena liegt darin. Maria Magdalena kam am dritten Tag mit Gewürzen, um Jesu Körper zu salben. Sie liebte Jesus von ganzem Herzen, aber ihr Kopf verstand nicht viel. Ihr fehlte die geistliche Intelligenz. Sie erwartete, dass Jesus tot sein würde, obwohl er immer wieder erwähnt hatte, dass er auferstehen würde. Unser Herr Jesus ist auferstanden und herrscht über alles. Sie hielt ihn sogar für einen Gärtner, als sie ihm nach seiner Auferstehung begegnete und ihn bat, ihr zu zeigen, wo sie ihn hingelegt hatten. Liebe kennt keine Vernunft. Sie wollte ihn allein wegbringen. Das ist die Sprache der Liebe. Ohne Zweifel, sie liebte Jesus von Herzen und Jesus erkannte und erwiderte diese Liebe. Sie war die Erste, die ihm nach seiner Auferstehung begegnete. Aber im Vergleich zu Maria von Bethanien fehlte ihr geistliche Einsicht. Denn Maria aus Bethanien war an jenem Morgen nicht da. Es gibt übrigens einige Marias in der Bibel. Es ist ein häufiger Name. Aber Maria aus Bethanien fehlte. Interessant, oder? Warum? Weil sie das Einzige getan hat, was nötig war. Sie verbrachte Zeit zu Jesu Füßen und hörte ihm zu. Sie wusste von seiner Auferstehung. Er hatte es ihr erzählt. Martha war zu beschäftigt, um zuzuhören, aber Maria informierte Martha später. Selbst Petrus und Johannes eilten zum Grab, um nachzusehen. Aber sie? Sie war nicht dort. Das zeigt ihre geistliche Intelligenz. Diese Familie ist wirklich etwas Besonderes. Als Jesus als Mensch auf der Erde lebte, geschah eine Tragödie. Ihr Bruder starb. Lazarus lag im Sterben. Als Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tode, sondern zur Verherrlichung Gottes, damit der Sohn Gottes dadurch verherrlicht wird. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Aber es ist seltsam, Lazarus lag im Sterben und Jesus wurde darüber unterrichtet. Und es wird betont, dass Jesus Martha und ihre Schwester und Lazarus liebte. Jetzt aufgepasst. Als er nun hörte, dass jener krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Ist dir das aufgefallen? Er erfuhr, dass sein geliebter Freund krank war und gerade deswegen verweilte er noch länger dort. Siehst du den Zusammenhang? Im Klartext, Jesus hatte Martha, ihre Schwester und Lazarus lieb. Als er von Lazarus' Zustand erfuhr, muss er also gerade deswegen sein Kommen hinausgezögert haben. Weil er sie so sehr liebte. Er liebte Martha, Maria und Lazarus. Gerade weil er sie liebte, wartete er. Wenn in Vers 5 steht, dass Jesus Martha, ihre Schwester und Lazarus liebte und danach folgt, dass er noch 2 Tage blieb, nachdem er von Lazarus' Krankheit erfuhr, dann bedeutet das, er wartete genau deshalb, weil er sie so liebte. Doch Lazarus starb trotzdem. Kannst du das nachvollziehen? Das ist etwas, was wir nicht immer ganz fassen können. Wir wissen aus dem Bericht in Johannes, dass Lazarus schon 4 Tage tot war, als Jesus ihn wieder zum Leben erweckte. Hier zeigt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Das bedeutet, für Gläubige gibt es keinen Tod. Aber genau wegen dieses Todes zögerte Jesus. Er wollte, dass sie eine noch tiefere Erkenntnis von ihm bekommen als alle anderen. Denn genau das erfuhren sie. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ist das nicht beeindruckend? Man würde doch denken, zuerst das Leben, dann der Tod und dann die Auferstehung. Aber Jesus dreht das um. Das wahre Leben beginnt mit der Auferstehung. Jetzt, in diesem Moment, bist du ein auferstandener Geist in einem Körper, der noch nicht auferstanden ist. Du kannst also nicht wirklich sterben, denn der Tod ist bereits überwunden. Es mag sein, dass dein Herz eines Tages aufhört zu schlagen, aber du stirbst nicht wirklich. Die Welt mag vielleicht sagen, du seist gestorben, aber in Wirklichkeit wechselst du nur den Ort. Dein Tod fand bereits im Tod Jesu statt. Der Tod Jesu am Kreuz war der Tod, der alle Tode überwunden hat. Der Tag, an dem der Tod selbst starb. Welch wunderbarer Tag. Jesus ist von den Toten auferstanden und wird nie wieder sterben. Deshalb fordert die Bibel uns auf, uns selbst als auferstanden zu sehen. Obwohl du physisch auf der Erde bist, bist du geistlich gesehen schon auferstanden. Eines Tages bekommst du einen neuen Körper, sei es, weil dein Herz aufhört zu schlagen oder weil du noch lebst, wenn Jesus zurückkehrt. In jedem Fall wirst du in Ewigkeit weiterleben. Wenn der Herr also mal zögert, hat er eine besondere Erkenntnis für dich, die sonst niemand erhalten kann. In der Bibel gibt es das Prinzip der Wiederherstellung. Wenn Gott dir etwas zurückgibt, dann nicht, weil er es dir weggenommen hat, sondern weil er es für dich wiederherstellen möchte. Das Thema Wiederherstellung ist so tiefgründig. Wenn Gott wiederherstellt, dann ist das Ergebnis immer besser, sei es in der Quantität oder in der Qualität. Stell dir vor, du verlierst deinen Partner oder ein Kind. Gott wird dir nicht 10 neue Partner schicken. Aber er könnte dir einen Partner schicken, der 10-mal besser für dich ist. Oder ein wunderbares Kind. Das nächste Kind könnte Qualitäten besitzen, die 7-mal stärker hervortreten. Denk an David. Sein Verhältnis mit Bathsheba, aus dem ein Kind entstand, war ein gravierender Fehler. Und aufgrund von Davids Sünde starb das Kind. Obwohl David, laut der Bibel, 18 Söhne hatte, wandte er sich in seiner Trauer an Gott. Als er vom Tod des Kindes erfuhr, betete er den Herrn an. In dem Vers hier heißt es, dass er ins Heiligtum des Herrn ging und zu ihm betete. Sobald er vom Tod des Kindes erfuhr, betete er den Herrn an. Weiter. Vers 21. Seine Berater fragten ihn, was machst du da? David antwortete, ich habe gefastet und geweint, als das Kind noch lebte, denn ich sagte mir, wer weiß, vielleicht wird der Herr mir gnädig sein und das Kind am Leben lassen. Aber warum sollte ich fasten, wenn es tot ist? Kann ich es damit wieder zurückholen? Eines Tages werde ich zu ihm gehen, aber es kann nicht zu mir zurückkehren. Alle Kinder kommen in den Himmel. Danach tröstete David Bathsheba, seine nunmehr rechtmäßige Frau, und schlief mit ihr. Sie wurde schwanger und gebar einen Sohn, den sie Salomo nannten. Gott liebte dieses Kind, denn es war ein Kind der Wiederherstellung, geboren aus einem Verlust. David reagierte richtig. David reagierte nicht mit Verbitterung auf seinen Verlust, sondern wandte sich an Gott und wurde mit Salomo beschenkt.
Amen.
Vergiss nicht, David hatte 18 Söhne und eine Tochter. Aber von all diesen Söhnen und seinen vielen Frauen und Nebenfrauen wählte Gott Bathsheba aus. Und das nächste Kind war Salomo. Wenn du etwas verloren hast, ist es nie wirklich verloren.